Dieser Mensch lebt dieses Thema. Ich würde es sogar manchmal noch steigern. Dieser Mensch ist dieses Thema.
Mir auch die Frage zu stellen, was zieht mich? Wo habe ich wahnsinnige Überzeugungen in mir?
Spaß ist ein sauguter Indikator, finde ich.
Und insofern hängt das auch damit zusammen. Wie ist das für dich mit dem Thema?
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
In dieser Folge geht es um das Thema Embodiment, also das Verkörpern von etwas, dass Dinge wirklich miteinander zusammenspielen innerhalb von uns selbst. Und wir haben diese Runde genannt, lebe, was du lehrst. Jürgen, was steckt dahinter?
Klingt ein bisschen prophetisch.
Aber, ein bisschen, oder?
Aber es ist halt tatsächlich mit einer Beobachtung oder einer Erfahrung von dir und mir zusammen, dass wenn man sich sehr, sehr wirksame Trainerinnen und Trainer anschaut, deren Trainings erlebt, dann gibt es immer so diese 10% dieser Menschen, die noch obendrauf so ein bisschen mehr Schwerkraft mitbringen als andere, also auch in der Regel wirksamer sind mit dem, was sie tun. Und es hängt damit zusammen, dass wir als Teilnehmende nicht nur das Gefühl haben, wir sind gemeint, das ist ein anderer wichtiger Aspekt von Training, sondern wir haben das Gefühl, dieser Mensch lebt dieses Thema. Ich würde es sogar manchmal noch steigern, dieser Mensch ist dieses Thema. Und ich habe einen...
Mit einem S, wohlgemerkt.
Ist, genau. also das Gegenteil, wir sind so Erfahrungen, wo wir merken, so, das wird hier so aufgesagt, das Thema, oder die Inhalte werden von jemandem vermittelt, der das selbst vielleicht noch gar nie so erlebt hat. Noch schlimmer ist, wenn dieser Mensch das selbst kolportiert, was er da sagt oder sie sagt. Ich will ein Beispiel nennen von einem Training für Ernährungsfragen, das ich in der Schweiz erlebt habe. Und ich sah diesen Trainer in jeder, also jetzt abgesehen davon, dass er mehr als leicht übergewichtig war, das ist erstmal nicht schlimm, das kann ja auch pathologisch bedingt sein, aber der war einfach in jeder Pause an diesem Buffet, wo diese, du kennst diese schlechten Blätterteig-Teile, die tiefgefroren irgendwie aufgetaut werden, also definitiv Gift und schlechten Kaffee dazu. Und ich habe ihn dann irgendwann angesprochen, ob das Teil dieses Ernährungsplanes ist. Das war natürlich ironisch gemeint, aber irgendwie war es sehr, sehr schwer, diese Themen von diesen Menschen anzunehmen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber was wir schon erwarten als Teilnehmende in einem Training zu einem bestimmten Thema, dass dieser Mensch das, was er da vermittelt, auch selbst verfolgt. Und wenn er es vielleicht noch nicht zur Gänze meisterlich beherrscht, dass er zumindest vermittelt, dass er selbst auf dem Weg dahin ist. Also sich bemüht, diese Dinge, die da angeboten werden, auch selbst zu können. Also wäre jetzt komisch, in einem Training aktives Zuhören zu lernen, und dann sitzt man mit diesem Menschen abends beim Glas Bier und der labert einfach die ganze Zeit und kann nicht eine Sekunde mal zuhören oder empathisch sein. Das würde das Ganze in Frage stellen, weil man ja dann sich als Teilnehmender die Frage stellen muss, wenn nicht mal der Mensch das schafft, das zu leben, was hier vermittelt wird, wie soll ich das dann schaffen? Weil der trainiert das im Jahr, keine Ahnung, 50 Tage, und ich habe jetzt hier 2 Tage Gelegenheit, das mal zu erleben. Das ist damit gemeint, diese Art von Embodiment.
Ich mag dein Bild mit dem Abendessentisch, weil da für mich noch was mit einer Rolle spielt. Das ist ja nicht nur, der kann das nicht, sondern scheinbar ist es auch nichts, was derjenige wirklich möchte, also was für ihn eine Relevanz im Alltag, im Leben, im Miteinander hat. Und diesen Teil finde ich auch so schwer bis gar nicht leer und lernbar, sondern das ist wieder die andere Fährte. In dem Moment, wo ich ins Trainertum hineingehe, mir auch die Frage zu stellen, was zieht mich, wo habe ich wahnsinnige Überzeugungen in mir, weil ich entweder erlebt habe, etwas ist in dem, wie es bisher bei mir war, überhaupt nicht gut gelaufen. Und ich bin mir total sicher, das geht auch anders. Das sind dann teilweise Erfahrungen, geführt zu werden von Menschen oder auch selber eben geführt zu haben und zu merken, ich bin am Anfang da reingeworfen worden und mir hat keiner eine Unterstützung angeboten. Wie geht das eigentlich? Ja, ich habe halt irgendwie aus dem Bauch heraus gehandelt und irgendwann vielleicht im Laufe meines Lebens bin ich dann über Bücher gestolpert und habe auch vielleicht ein Training besucht und auf einmal gemerkt, boah, echt, diese hilfreichen Ideen gibt es dazu. Mein Gott, wie wäre das gewesen, wenn ich das am Anfang bekommen hätte? Und so entstehen einige wirklich tiefgehende Wünsche zu sagen, ich möchte das anderen anders ermöglichen, einen anderen Einstieg bauen. Und da will ich fundiert rangehen und habe Lust, mich da rein zu fräsen. Was kann einem Menschen helfen, der beginnt zu führen?
Das heißt, das in dem Fall ist dann für dich in diesem Führungstraining beispielsweise eine Möglichkeit, das so zu verinnerlichen, dass du es auch transportierst?
Ja, ich glaube, dass das vorher passiert. Also dass in dem Moment, ich habe das bei einem unserer lieben Kollegen so erlebt, der immer tiefer sich in diese, also ich erlebe es immer noch, sich in die Themenführung reinfräst, auf eine bestimmte Art mit Menschen umzugehen, dazu scheinbar jeden Podcast, jedes Buch, jeden Vortrag, jedes eigene Training findet und sucht und macht, um noch mehr Ideen zu kriegen und die dann aber immer durch den Filter laufen zu lassen, wie stehe ich dazu? Wie passt das mit meinem Erleben zusammen? Und da sind wir bei dem, was du auch gerade gesagt hast, ne? Wenn ich keine eigenen Dinge dazu habe, keine eigenen Erlebnisse, wird es wahnsinnig schwer, das wirklich zu verkörpern.
Ja. Ich erzähl mal ein paar auf. Ja. Ein Konflikttrainer, der in seinem Leben eigentlich immer nur Harmonie erfahren hat, dem kann man nur beglückwünschen. Aber es ist sehr schwer, dieses unten drunter Gefühl. Du weißt eigentlich gar nicht wirklich, wie sich das anfühlt, wenn man von seiner Familie verachtet wird, wenn man in Konflikten lebt. Deswegen ist das oft einfach so eine Bedingung, dass man diese Erfahrung auch selbst gemacht hat, damit man eben nicht unten drunter die ganze Zeit so ein Störgefühl hat. Du weißt gar nicht, wie das ist eigentlich. Oder wie jemand, der einem Nichtrauchen beibringen will und selber Raucher ist. Also,
ja, oder auch nie geraucht hat. Das ist die andere Seite.
Ja, ne? Genau, der weiß dann auch nicht.
Das fände ich unglaubwürdig.
Wie verdammt schwer das ist.
Genau. Genau, und ich fand das nett, weil du gerade sagst, so ein paar Beispiele aufzählen. Es gibt andere Dinge wie Burnout-Erlebnisse, die Menschen dazu bringen, zu sagen, ich habe durch Unterstützung mich daraus bewegen können und diese Art der Unterstützung möchte ich jetzt wiederum anderen zukommen lassen. Und letzte Woche sagte eine unserer Teilnehmerinnen in der Academy einen Satz, den ich total gut fand. Ich stelle mir halt einfach die Frage, zu was kann ich Geschichten erzählen? Und zwar selbst erlebte. Ne? Und dieses mich entscheiden für eine Richtung oder gucken, womit möchte ich nach außen gehen, ist in meiner Trainerentwicklung irgendwann halt auch so ein Thema gewesen, was anstand, also wo ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt auch für mich, das zu tun, weil ich auch über diesen Weg kam, eigentlich erstmal einen riesengroßen Bauchladen zu haben und ganz viele Themen, die ich spannend fand und irgendwann das Gefühl zu bekommen, ich schaffe es gar nicht in der Tiefe, bei all den Dingen up-to-date zu sein, neue Informationen an Land zu ziehen. Und das ist tendenziell eher schwieriger geworden, weil wir Zugriff auf so unglaublich viele Informationen haben. Und insofern hängt das auch damit zusammen. Wie ist das für dich mit dem Thema Klarheit? Wo bin ich embodied? Also, beziehungsweise Positionierung?
Da fragst du jetzt den Falschen.
Ich weiß. Deswegen tue ich's.
Ich habe mich mein Leben lang dafür rechtfertigen müssen und auch ein bisschen geschämt, dass ich mich für alles interessiere. Und das klingt jetzt mega dick, aber es ist tatsächlich so, wenn dann um mich rum die Leute tatsächlich diese sinnvollen Empfehlungen gegeben, Jürgen, du musst dich positionieren als was Bestimmtes in diesem Markt, damit du dafür speziell nachgefragt wirst, gab es für mich so eine innere fast eine Form von Entzündungsreaktion, weil ich dann sagte, ja, aber dann kann ich ja das andere nicht machen. Und ich habe mich deswegen nie als Verkaufstrainer, als Präsentationstrainer, als Führungstrainer, als Konflikttrainer positioniert oder all die Dinge, die noch drumherum waren. Und erst so im Alter, so ab Mitte 40, 50, bin jetzt 57, merke ich, wie das alles zusammenfließt, dass diese ganzen Themen, solange sie sich um menschliche Kommunikation und den Umgang mit uns selbst betreffen, wie die zusammengehören. Aber ich sehe bei dem Thema, und deswegen bin ich froh, dass ich da überall geguckt habe, wir leben ja auch lang genug, um diese Themen zusammenzuführen. Das heißt, wenn man sich für irgendetwas entscheidet und sagt, das ist mein Thema, finde ich das grundsätzlich gut. Das geht nur nicht, wenn man Generalist ist, so wie ich. Und erst seit damit aufgeräumt wurde, dass das irgendwie ein Gebrechen ist, sich für alles zu interessieren, seitdem fühle ich mich ein bisschen besser damit. Was ich aber gefährlich finde, jetzt in Bezug auf Embodiment, ist, wenn die Positionierung, also was mache ich inhaltlich, getrieben ist durch was lässt sich gut verkaufen. Und was wird gerade nachgefragt in der Welt? Das sollte auch ein Aspekt sein, aber nicht vordergründig. Und ich sehe deswegen manchmal sehr festgelegte Trainerinnen und Trainer, die also meistens ist es so immer die oder der und dann kommt irgendwie so ein Titel. Und dann merke ich aber, dass das Marketing ist. Und gleichzeitig ganz viel ausgrenzt, weil du dann für andere Sachen vielleicht auch weniger nachgefragt wirst. Und ich würde dann lieber erstmal gucken, was ist denn sehr wahrscheinlich das, worin man aufgeht? Also dieses Embodiment ist ein neuerer Begriff für das wir viele Idiome und Umschreibungen haben. Fisch im Wasser sein, aufgehen, erfüllt sein, Immersion, dieses... Ich mache das, was ich hier tue, weil ich es machen will und machen muss. Es gibt überhaupt keine Alternative. Ja. Das bin ich. Und ich habe wie das dann wirkt, wenn ein Mensch das tut, was er tut, weil er das tun muss, erleben wir, wenn wir irgendwo in einem Restaurant sind und da ist jemand durch und durch Wirt. Durch und durch Bedienungen, wir haben das vor kurzem erlebt, beide. Yeah. Wo man dann denkt, es gibt keinen schöneren Beruf für diesen Menschen als das, was er hier gerade tut, weil er authentisch und null aufgesetzt und null mit wirtschaftlichem Erfolg im Fokus das liebt, was dieser Mensch tut. Und das gibt es in jedem Beruf. Also selbst Gott, ich habe vor vielen Jahren für die Berliner Stadtreinigung gearbeitet und damals noch so Mitte 20 mal in so einem Training die doofe Frage gestellt, was motiviert euch morgens? Und dann werde ich diese Antwort dieses einen Menschen nie vergessen, der gesagt hat, motiviert? Ich mache hier sauber. Und ich mache hier sauber, da war alles drin, was dieser alles Mensch, was dieser Mensch brauchte. Heute würde man sagen Purpose. Und wir lieben diese Menschen. Und jetzt aber wieder zurück zum Training. Im Training hilft diese innere Schwerkraft dieser Menschen, dabei das anzunehmen, was sie anbieten. Also es kann auch mal drüber sein, also wenn es dann missionarisch wird oder einfach da vorne so eine permanente Explosionen stattfinden, dann ist das nicht gut. Aber so eine Körperspannung und eine Überzeugungskraft in der Stimme kommt daher, dass man Überzeugungen in Bezug auf dieses Thema hat und das trainieren will. Und weiß nicht, wie ist denn das bei dir?
Also ich finde das sehr schwer zu faktisch zu beschreiben, ne? Was ist das? Ist es wirklich ein absolutes hingezogen werden? Also etwas, was ich nicht selber mit meiner Energie mache sozusagen, sondern als wenn da irgendein Magnet ist und dem kann ich nicht entkommen. Deswegen fand ich dieses, ich muss das praktisch machen. Irgendwie auch ein Bild, obwohl ich das Wort normal nicht mag, aber da ist es wie ein gefühltes Müssen. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das klar hatte, um Gottes Willen schon gar nicht zu Beginn. Also da war es dieser große Bauchladen. Und als dann die Frage anstand oder mein eigener Anspruch zu sagen, ich möchte das ein bisschen reduzieren, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr nach, fand ich das wahnsinnig schwer mit genau dem Gefühl, was du hast, zu sagen, Gott, dann schneide ich mich von anderen Dingen ab und die sind alle so toll. Und am Ende bleibt unten drunter immer der Begriff Kommunikation oder Umgang miteinander, Menschen, die auf eine Weise miteinander sind, sodass es anderen noch ein bisschen besser gehen darf in ihrer Gegenwart. Ja? Und dass sie bereicherter auseinandergehen oder selbstwertvoller oder wie auch immer. Also Menschen wachsen zu sehen und das zu tun. Und bei mir war es dann, nachdem ich aber auch schon seit über 10 Jahren Trainerin war, bei dieser Frage, was mache ich, diese Entscheidung zu sagen, ich fokussiere mich besonders stark auf Train the Trainer, also darauf andere genau darin zu begleiten, wie sie das weitergeben können. Und das war so ein Knoten, der bei mir irgendwie gefühlt platzte. Und von außen haben mehrere Menschen hinterher gesagt, ja, war doch klar. Also was war denn daran jetzt schwer? Und ich dachte, na super, ja, schönen Dank auch. Ja. Und das ist, glaube ich, manchmal so, dass wir von außen dann irgendwas sehen, wo auch eben eine Hilfe drin stecken kann, jemandem zu sagen, Mensch, ich merke, dass du bei dem und dem Thema immer wieder so funkelst, so strahlst, dass deine Augen da irgendwie leuchten. Wie wär's denn? Und da gibt's dann manchmal auch Bedenken, weil genau die Frage ist, kann ich darauf eine Existenz abstellen? Gibt es eine Zielgruppe dafür, die es mir möglich macht, dass ich damit auch Geld verdiene? Weil natürlich, wenn ich mich da reinwerfen möchte, dann brauche ich den Rahmen. Ne? Ich finde Meditation zum Beispiel ein tolles Erlebnis. Ich habe mich aber dagegen entschieden, in ein Kloster zu gehen und das zu meinem Daily Business zu machen, weil das wiederum mich nicht genug zieht. So. Und dann gibt es andere Dinge, die mich genug ziehen, um zu sagen, ich möchte das gerne den ganzen lieben langen Tag machen und den Mut zu haben, zu sagen, ich gucke mir das an, mit anderen auch zusammen gerne. Ne? Kriege ich die Zielgruppe zusammen? Kann ich daraus etwas machen? Und wenn ja, auf welche Weise? Was dann mit den entsprechenden Methoden, die ich dafür mir aneigne, ne? Wie kann ich jetzt andere darin unterstützen, zu wachsen? Mit dem Thema, was mich so wahnsinnig reizt, ich bin, also was so meins ist, wo ich dann denke, ja, das kommt gerade alles zusammen. Und du erzählst eine schöne Geschichte, die ich sehr mag, von einem ganz anderen Genre, wo du das erlebt hast. Was hatte mit Musik zu tun? Die würde ich gerne nochmal hören.
Du meinst die Geschichte von Friedrich Gulda, ein unfassbarer Pianist, der leider, oder was heißt leider, mit 70 im Jahre 2000 gestorben ist. Ich sah ihn 1991 in Paris auf einem Konzert und wer Friedrich Gulda nicht kennt, der muss darauf vorbereitet werden, wie die Konzerte von ihm ablaufen. Der erzählt ganz viel über das, was er spielt. Das war ein klassischer Konzertabend. Friedrich Gulda hat aber auch Jazz gemacht, unter anderem Chick Corea und anderen Größen. Und ein ganz, ganz herausragender Virtuose. Und an diesem Abend spielte er unter anderem Mozart-Sonaten und mir fiel irgendwann auf, dass er sprach, manchmal singt er auch mit bei Mozart, und dass er sprach und erklärte, was er jetzt gleich spielen wird, was das Besondere an dieser Sonate ist, die jetzt gleich kommt. Und dann sah ich seine linke Hand schon auf den Tasten und das Intro von dieser unglaublich komplexen Sonate spielen. Und als er dann fertig gesprochen hat, das war sehr kurz, setzte er sich hin und dann brauste diese Sonate los, ein hochkomplexes Stück. Und die Wirkung dessen war, diese Musik kommt aus diesem Menschen raus, was ihr auch so wisst, aber man braucht eigentlich nur irgend so ein Instrument an ihn ranhalten und in dem Moment hört man diese Musik, die in diesem Menschen ist. Und also diese Beiläufigkeit war, glaube ich, das, was wie eben dieses Embodiment wirkte. Und in der Musik kennen viele diese Erlebnisse, da fängt man plötzlich in einem ganz anderen Rahmen jemand an zu singen und man merkt, ja, das ist dieser Mensch. Aber auch in ganz unerwarteten Bereichen. Ich sah mal in San Jose in Kalifornien eine Präsentation bei Adobe. Da hat ein junger Mann ein Programm vorgestellt, das gibt's heute nicht mehr, Bryce, das war so einer Vorgänger von diesen ersten Online-Trainings-Tools und Meeting-Tools. Und irgendwann merkte ich war gar nicht mehr auf die Inhalte dieser Präsentation konzentriert, sondern nur auf ihn, weil der war so begeistert von seinem eigenen Produkt, das er mitentwickelt hat, dass das war wie ein Theaterstück, als ob wir erleben gerade, wie das ist, mit diesem Tool zu arbeiten, weil er so begeistert war davon. Und jeder von uns kennt das, also wenn man das bei anderen sieht, und wir freuen uns darüber. Und beim Lernen, glaube ich, eben hilft das sehr. Und du hast es eben schon gesagt, die Zielgruppe sollte eine Überlegung sein. Ja, also sind die solvent? Wenn sie nicht solvent sind, haben sie vielleicht jemanden als Mäzen. Also wenn man beispielsweise mit Jugendlichen arbeitet, dann kann man überlegen, wie können die Eltern dazu beitragen, dass die Jugendlichen das finanzieren können. Das zweite sind die Inhalte selbst und das dritte ist die Methode, dass die auf eine besondere Weise funktioniert. Das vierte aber ist immer die Person der Trainerin, die Person des Trainers. Kann dieser Mensch in irgendeiner Weise Glaubwürdigkeit mitbringen in Bezug auf das Thema? Und Glaubwürdigkeit kann sogar abschreckendes Beispiel sein. Also du kennst diese Trainer, die um die Welt fahren und Jugendlichen gewaltfreie Kommunikation beibringen. Und da gibt es einen ganz ganz bekannten Menschen, der tatsächlich lange Zeit im Gefängnis saß, weil er Leute totgeschlagen hat. Und The Worst Man Alive heißt er, glaube ich, nennt er sich. Und er hilft jetzt Jugendlichen dabei, diese Aggression in andere Kanäle zu bringen. Und glaubwürdiger kann man nicht sein. Ich war da, sagt er, wo ihr möglicherweise landet, wenn ihr so weitermacht. Und deswegen hört man diesen Menschen zu.
Und eine Runde klug geschwätzt. Du kennst vielleicht das Modell der logischen Ebenen von Robert Dills. Das ist ein Modell, was wir dir zum Thema Glaubwürdigkeit ans Herz legen. Menschen, die auf all den Ebenen, die Robert Dills in dem Modell beschreibt, aligned sind, wie er das sagt, also eine Übereinstimmung haben, eine Passung, eine Durchgängigkeit haben, sind wesentlich glaubwürdiger in den Dingen, die sie tun, weil sie auch aus einer tiefen Überzeugung heraus diese Sachen machen. Die Ebenen kannst du nutzen, um sie zu durchlaufen mit einer Vision. In deinem Kopf lässt du deine Art, Trainerin zu sein, Trainer zu sein, einfach entstehen. Hier einmal im Schnelldurchlauf sozusagen, welche Ebenen sind das, falls du das Modell nicht kennst. Es beginnt unten damit, dass du dir die Umwelt anguckst. Wie ist die Situation, in der du dich befindest? Was ist da los? Wer ist da? Wie sieht das alles aus? Es geht zu deinem Verhalten. Was tust du in der Situation, wo du in deinem idealen Training stehst? Welche Fähigkeiten hast du? Das ist die dritte Ebene. Was kannst du? Und du stellst dir in deiner Vision vor, dass du das tatsächlich schon kannst, auch wenn ein Teil deines logischen Verstandes dir sagt, nee, noch kann ich das gar nicht. Dennoch kannst du das in diese Vision hineinlegen. Diese drei Ebenen sind noch ein bisschen mehr in Richtung Kopf und die anderen, die jetzt kommen, gehen noch viel stärker in Richtung des Unterbewussten. Werte, die du hast, die dir wichtig sind in diesem Zusammenhang und tiefe innere Überzeugungen. Was ist das, wenn du in deiner idealen Trainingssituation bist? Der nächste Schritt geht in die Identität. Wie nennst du einen Menschen, der diesen Werten folgend, mit diesen Überzeugungen, diese Fähigkeiten verwendet, sich so verhält in der Umgebung? Das heißt, wer bist du dann? Und der nächste Schritt ist der, dich zu fragen, was ist meine Mission, mein Auftrag, meine Aufgabe, wenn ich genau diesem Trainingsbild folge? Die Ebenen kannst du dann noch einmal rückwärts gehen. Das ist oft überraschend, weil Dinge dazukommen, weil deine Vision klarer wird, weil du vielleicht ein bisschen mutiger auch Dinge findest, die du tatsächlich kannst in dieser Situation und an die du glaubst. Die logischen Ebenen von Robert Dills als Weg zu deiner Glaubwürdigkeit als Trainerin und Trainer, das legen wir dir ans Herz. Das war klug geschwätzt.
Das ist ein schönes Bild für dieses Thema, auch wie weit muss ich sein, damit ich das angehen kann. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich, mich in ein Thema reinzufräsen, von dem ich vielleicht erst nicht weiß, kann ich damit Geld verdienen. Ich kann nicht sehr gut schlafen und jetzt mache ich mich schlau und denke, das muss doch gehen, das muss doch lernbar sein, so schwer das ist. Und dann finde ich Lösungen für mich und probiere die aus und entschließe mich, ich möchte auch anderen das ermöglichen. Dann ist die Frage, wann darf ich damit rausgehen? Also wie gut muss ich jetzt schlafen können? Ja, wie weit muss ich sein, damit ich mich trauen kann, jetzt damit in die Welt zu gehen? Und da sich immer wieder auch den Anspruch runterzuschrauben, zu sagen, ja, ich sollte weiter sein als die Menschen, mit denen ich dann arbeite. Und gleichzeitig noch anschlussfähig. Also das kann sehr helfen, von den eigenen, ich nenne es jetzt mal in seinem Beispiel, Gewalterlebnissen, noch, also da nah genug dran zu sein, um das wirklich noch spüren zu können, wie es mir damals ging.
Ja.
Und nicht den Abstand zu groß zu haben, so dass ich über die Impulse, die jetzt in dem einzelnen Jugendlichen, mit dem ich gerade rede, vorgehen, irgendwie hinweggehe und sage, naja, komm, das kriegst du ja wohl hin. Also das ist ja wohl easy, ne? Ja. Also dieses wirklich sagen, ich bin noch anschlussfähig, das habe ich in einem Training umgekehrterweise mal erlebt, als ich mit einem Callcenter gearbeitet habe, nachdem ich schon sehr, sehr lange im Training unterwegs war und mittlerweile ganz davon überzeugt war, wie relevant es ist, die eigene Persönlichkeit hinterfragt zu haben, bevor man sich darüber Gedanken macht, wie sende ich das nach außen. Und was diejenigen, mit denen ich gearbeitet habe, brauchten, waren Sätze, die ihnen über die ersten Momente hinweg helfen, wo sie ganz neu in dieses Thema starten. Da war ich nicht mehr die richtige Trainerin. Und es war auch nicht so, dass das für mich ein Herzensthema war, weil ich nie im Callcenter gearbeitet habe. Ja. Und diese Momente spüren wir, ne? Das hast du wahrscheinlich auch Beispiele, oder? Wo du weißt, da war das Embodiment nicht da.
Na klar, vor allem in der Phase, wo man lernt, logischerweise. Also Ich sage hier was ganz Ehrliches und Offenes. Ich habe die ersten Trainings in meinem Leben, habe ich meinem Vater nachgeplappert. Also der hat was von Vier-Ohren-Modell erzählt. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, wie der Typ heißt, Friedemann Schulz von Thun, und wie dieses Modell funktioniert. Aber was man da so wirklich mitmacht, ich habe so oft gesagt, und ich glaube, die Leute fanden mich so ganz fröhlich, aber Wirksamkeit entsteht, glaube ich, anders. Und das ist nicht schlimm. Also das sollte jetzt auch ein Signal an alle Menschen sein, die gerade erst in den Beruf des Trainers oder der Trainerin reinkommen. Das ist nicht schlimm, noch nicht Embodiment zu empfinden, sondern das ist ja ein Prozess. Ich finde viel wichtiger das Bemühen darum. Also wenn ich jetzt damals gesagt habe, und im Übrigen interessiert mich dieses Modell auch gar nicht, das wäre dann vielleicht fragwürdiger. Oder eben so Leute, die dann sagen, ja, ihr braucht das in eurem Beruf, aber ich brauche das nicht, dann fängt eben wieder diese Unglaubwürdigkeit an. Und ich will das richtig gut können. Wir alle starten von unterschiedlichen Startpunkten aus. Und wenn ich an mein Leibgericht denke, das sind tatsächlich Konflikttrainings, dann ist es nicht so, dass ich Konflikte liebe. Im Gegenteil, ich hasse Konflikte. Ich hätte gern lieber Harmonie zwischen Menschen, aber deswegen ist mein Anliegen auch so groß in diesem Gebiet. Ich möchte, dass Menschen anders miteinander klarkommen. Ich habe das in der Paarberatung gemacht. Ich komme aus einer Familie, die sehr, sehr konfliktreich ist und war. Und deswegen bringt man so einen eigenen Zorn mit, aber auch eigene Gefühle. Und ich glaube, dass viele von den Teilnehmenden in meinen Tough Conversations Trainings weiter sind als ich. Also wirklich, jetzt, dass es sein kann, dass da Leute sind, die ganz weise Dinge sagen, auch auf eine andere Art und Weise in Konflikte reingehen, trotzdem noch Dinge haben, an denen sie arbeiten. Deswegen kommen sie zu mir und wir können es dann gemeinsam bearbeiten. Aber ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin derjenige, der keine Konflikte mehr hat oder auf die vorbildlichste Art und Weise Konflikte bearbeitet, sondern wir haben alle unseren Weg hinter uns, aber ich bin nicht unbedarft oder und ein paar Tricks und Tipps habe ich auch auf Lager, jetzt ohne Frage. Aber dieses Bemühen, finde ich, ist notwendig, damit dieses Embodiment entsteht.
Ich finde ja auch, wenn wir gucken, wer hat uns Dinge beigebracht und wo waren die lehrenden Personen, das kann in der Schule angefangen haben, aber auch später, die wirklich was verzaubert haben, die waren nicht fertig. Also die hätten wahrscheinlich nie von sich gesagt, ich bin damit durch zu lernen, sondern die haben sich immer weiter hinterfragt. Also zumindest bin ich davon total überzeugt, von außen, ohne dass ich mit denen jetzt im Einzelnen jeweils darüber geredet hätte. Aber dieses auf dem Weg bleiben und sagen, gerade weil mich das Thema so fasziniert und weil ich sicher bin, dass auch immer wieder neue Dinge darüber verbreitet werden, dass es Untersuchungen gibt, wissenschaftliche, dass es neue Beispiele gibt, die ich finde, neue Geschichten, dass ich an mir wieder einen Aspekt entdecke, wo ich sage, ach, auch das? Ja, stimmt. Oh, wie irre. Ja, ganze Zeit noch mal einen blinden Fleck gehabt. Wie genial ist das? Das macht so einen Spaß. Und ich glaube, das kommt dann zusammen, wenn wir sagen, da ist Embodiment. Ja. Was würdest du sagen? Woran
Spaß
merkt
ist ein
man
guter,
das?
Spaß ist ein sauguter Indikator, finde ich. Weil, also es hängt miteinander zusammen, dieses Gefühl, Fisch im Wasser zu sein, frei zu sein. Das ist wirklich, es ist leider ein sehr religiöses Wort und deswegen in gewisser Weise für mich zu doll konnotiert. Aber ich mag das Wort Erlösung. Also eine erlöste Trainerin ist für mich jemand vorne, die über ihre eigenen Fehler lacht, unfassbar viel weiß, aber so keine Furcht mehr empfindet. Und das Erlöstsein ist meist gepaart mit Spaß. Und der einfachste Indikator ist der, tatsächlich morgens aufzuwachen und sich auf das zu freuen, was da kommt. Und es gibt noch bei mir einen sehr deutlichen zweiten Indikator. Ich telefoniere, wenn ich unterwegs bin, jeden Abend mit meiner Frau und sie fragt dann, wie war dein Tag? Und ich darf immer nichts, weil das Ethos ist bei uns, nichts über einzelne Teilnehmende sagen und auch nicht mal teilweise über das, was da passiert. Aber sie sagt dann manchmal so Dinge wie, ja, brauchst gar nichts sagen, ich merke ja, wie es dir geht. Und das war ein guter Tag. Und das war dann definitiv eben einer, wo es nicht um Geld ging, nicht um Ruhm, nicht um Lernen vordergründig, sondern um die Freude, das zu tun, was man da tun muss. Ich mache hier sauber. Und in meinem Fall, ich trainiere hier.
Sehr schön. Ich danke dir. Wir werden ganz viel noch auf andere Aspekte gucken, die diesen Beruf so zauberhaft machen. Mhm. Und das ist für uns das Grundlegende. Finde das, wo du richtig, richtig Spaß hast.
Hi.
In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.